HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit Doris Renk, Dorothee Meyer-Karweg und mein Name ist Christiane Hillebrand. Wir sagen herzlich willkommen. Es geht heute bei uns um Geschichten aus Tausend und einer Nacht, vielmehr um die Fortsetzung dieser Geschichten. Danach um neu entdeckte Texte von Hans Fallada. Wir fahren zur See. Der neue Roman von Dörte Hansen spielt auf einer Nordseeinsel. Er ist bei Random House Audio als Hörbuch erschienen. Und wir stellen Ihnen das Hörbuch vor, das es auf den ersten Platz der HR2 Hörbuchbestenliste für Kinder und Jugendliche Oktober geschafft hat. Bunte Schnurrbarttage heißt es. Ein Hörbuch von Shelley Brown und Chet Morris. Geschichten aus Tausend und einer Nacht. Da haben wir alle was im Kopf. Diese Geschichten entführen uns in den Orient, in eine ganz andere, längst vergessene Welt. Die Rahmenhandlung ist die der klugen Schahrasad, die dem grausamen König Scharia Nacht für Nacht eine Geschichte erzählt. Aber sie erzählt diese Geschichte nie zu Ende. Im Morgengrauen endet sie immer an einem spannenden Punkt und verweist auf die Fortsetzung in der nächsten Nacht. Sie hält also die Spannung, damit der König sie nicht umbringt. Die Arabistin Claudia Ott beschäftigt sich schon lange mit den Geschichten aus Tausend und einer Nacht und hat nun die Fortsetzung ihres ersten Bandes veröffentlicht, Tausend und eine Nacht, das Buch der Liebe. Und diesen Band gibt es jetzt auch als Hörbuch. Doris Renk hat die Geschichten gehört. Doris, wie ist denn dieses Hörbuch aufgebaut?
Dieser neue Teil aus Tausend und einer Nacht beginnt bei der 272. Nacht. Und da wünscht sich die Schwester von Scheherazade die Geschichte vom König und seinem Sohn Kamarasaman. Das ist die Geschichte, die den größten Raum in diesem Band einnimmt. Eine Geschichte, die langsam Fahrt aufnimmt und die immer wieder unterbrochen wird von der immer gleichen Einleitung und dem immer gleichen Ende. Da wird einem schon was abverlangt, finde ich. Man braucht wirklich etwas, um reingezogen zu werden. Die einzelnen Abschnitte beginnen immer mit diesem Satz.
Und als die nächste Nacht gekommen war, sagte Dinarasad zu ihrer Schwester Schahrasad: Ach, Schwester, wenn du nicht schläfst, so erzähle uns doch eine deiner schönen Geschichten, damit wir uns diese Nacht damit vertreiben können.
Und im Morgengrauen kommt sie dann eben immer an einen Punkt der Geschichte, der die Neugier weckt auf das, was folgt. Denn das ist ja der Sinn, dass die Erzählerin ihr Leben rettet. Der König will ja hören, wie es weitergeht. Und die Schwester von Scheherazade unterstützt sie beim Spannungsaufbau. Das klingt dann so.
Da wurde über Scheherazade der Morgen wach, sodass sie ihre redliche Erzählung unterbrach. Ach, Schwester, seufzte ihre Schwester Dunyazade, wie schön ist deine Geschichte und wie süß und entzückend! Was ist das schon, erwiderte sie ihr, gegen das, was ich euch in der kommenden Nacht erzählen werde, wenn ich dann noch lebe und mich der König verschont.
Diese Anfänger und Cliffhanger Enden der Geschichten gehören natürlich dazu. Sie geben einen gewissen Rhythmus. Aber ehrlich gesagt, sie nerven auch ein bisschen, denn so köstlich und aufregend wirken die Geschichten für unsere modernen Ohren nicht unbedingt. Das ist nichts für Ungeduldige. Man muss der Wirkung, wie gesagt, Zeit geben und sich wirklich in Ruhe darauf einlassen. Aber es gibt dann noch im zweiten Teil drei weitere Geschichten, zum Teil ohne diese Nachtunterteilung, ohne die Zäsuren und Cliffhanger. Das sind Geschichten, die schon bevor sie in die Sammlung der Tausend und eine Nacht aufgenommen wurden, mündlich oder schriftlich überliefert waren. Das ist dann eine ganz schöne Abwechslung mit mehr Erzählung am Stück.
Jetzt lautet der Titel des Buches ja am Ende das Buch der Liebe. Und ja, da erübrigt sich wahrscheinlich die Frage, worum es hier geht.
Ja, es geht in jedem Fall um die Liebe, um die Schwierigkeiten zueinander zu finden, ums standesgemäße Heiraten, um gesellschaftliche Konventionen. Es geht auch um die Liebe und Verbundenheit zu den Eltern, vor allem zum Vater. Und es geht ganz oft um die Schönheit. Die Gestalt der Liebenden wird intensiv beschrieben und das mit Vergleichen, die für uns doch einigermaßen befremdlich klingen. Sein Duft ist wie der Moschus, seine Wange eine Rosenblüte, die Zähne weiße Perlen, sein Speichel Wein von erster Güte, heißt es da. Und es ist eben bei weitem nicht nur die Schönheit der Frauen, sondern auch die Schönheit der Männer, die im Fokus steht, die von Kamarasaman zum Beispiel.
Wer ist das? Der Zauberschminkstift perlt aus seinen Blicken und von seinen Wangen kann man rote Rosen pflücken. Wer ist das? Sein schwarzes Haar hat er der Nacht gestohlen, doch mit seiner hellen Stirn kann er sie niederdrücken. Es ist der Emir, der Macht hat über alle Schönen. Wenn sie sich verweigern, wird er sie mit Macht bedrücken. Ja, ich schwöre es bei ihm, der mir ist lieb und teuer, darum kann mir wohl ein Schwur bei seinem Leben glücken. Alle schönen Menschen sind durch ihn in größeren Ehren, denn die Schönheit selbst wohnt zwischen seiner Brust und Rücken. Nimmt der schöne junge Mann den Spiegel in die Hand, so wird er selbst als Spiegelbild sein Spiegelbild entzücken.
Claudia Ott haben wir hier gehört. Sie ist ja auch die Übersetzerin und sowas lebt ja natürlich auch von der Übersetzung. Claudia Ott wird da hoch gelobt für ihre Arbeit, für die Übersetzung dieser alten Texte in eine moderne Sprache. Wie ist es Ihnen jetzt beim Hören gegangen? Wie haben Sie das empfunden?
Also man kann da wirklich sehr gut zuhören. Das hat Fluss, da ist nichts unverständlich, da klingt nichts hingebogen und trotzdem bleibt das etwas Fremde erhalten, vor allem ja durch die vielen Gedichte und Zitate. Man hört, dass es sich um alte Texte handelt. Und man kann erahnen, dass das im arabischen Original noch wesentlich blumiger klingt. Im Nachwort des Buches schreibt Claudia Ott, dass es im Arabischen allein 70 Synonyme für das Wort Liebe gibt.
Jetzt hören wir nicht nur Claudia Ott in diesem Hörbuch, sondern es liest auch Omid Paul Eftekhari. Wie haben Ihnen denn diese beiden Stimmen gefallen?
Also Claudia Ott liest die Übergänge, wenn die Schwester von Scheherazade um die Fortsetzung bittet. Da haben wir sie ja auch schon gehört. Sie liest die Einschübe und Zwischentexte, die Gedichte und Zitate. Das macht das Hören abwechslungsreicher und das hat einen gewissen Charme, finde ich, dass die Übersetzerin da selbst auftaucht, obwohl sie hörbar keine Profisprecherin ist. Aber sie liest das sehr angenehm im Ton, mit einer gewissen Distanz in der Stimme, finde ich. Und sie ist auch durchaus geübt. Sie macht Tausend und eine Nacht schon lange in szenischen Lesungen und Erzählkonzerten bekannt. Für ihre Übersetzungen hat sie auch schon einige Auszeichnungen bekommen. Da klingt schon die Übersetzerin durch, die einfach Spaß an dieser alten Ausdrucksweise hat. Das vermittelt sich absolut. Der Hauptsprecher ist Omid Paul Eftekhari, dessen Stimme gut passt zu diesen Geschichten, finde ich. Er liest ruhig, unaufgeregt, aber doch mit Varianz, eine sehr angenehme Stimme. Und man hört, dass auch er gerne eintaucht in diese fremde Welt und er selbst sieht sich als Vermittler der Welten zwischen den Zeilen. Hören wir mal rein in die erste gemeinsame Nacht von Budur und Kamarasaman.
Noch in derselben Nacht entschleierten sie die Braut vor ihrem Bräutigam. Da waren sich die beiden in ihrer Schönheit ebenbürtig. Kamarasaman schlief mit ihr und nahm sich, was er von ihr begehrte. Auch sie stillte ihre Lust an ihm, und so umarmten sie einander bis zum Morgen. Am nächsten Tag richtete König Al-Ghayur ein großes Festmahl aus, zu dem er alles Volk, das auf den Inseln wohnte, einlud. Er ließ die Tischtücher und Tafeln auf dem großen Platz ausbreiten, und die Festlichkeiten währten einen vollen Monat lang. Nach einem Monat aber dachte Kamar Azaman an seinen Vater, König Schahriman, der ihn so sehr liebte und dem das Leben ohne ihn vergällt war. Des Nachts erschien sein Vater ihm im Traum. »So, also gehst du mit mir um, mein Sohn?« schimpfte er. »Hast du mich so schnell vergessen? Ich bitte dich bei Gott, komm zurück zu mir, so schnell du kannst, damit ich meine Sehnsucht nach dir stillen kann, mein Sohn, und dich noch einmal wiedersehen kann, bevor ich sterbe.« Es wird berichtet, Kamar Azaman erwachte verstört, nachdem er von seinem Vater geträumt und dieser ihn im Traum Vorhaltungen gemacht hatte. Den Morgen verbrachte er mit kummervollem Herzen.
Da wurde über Schahrazad der Morgen wach, sodass sie ihre redliche Erzählung unterbrach.
Ja, das sind ja alles Liebesgeschichten, wie wir gerade erfahren haben, Doris Renk. Was macht denn diese Geschichten so besonders? Ist ja auch viel Erotik im Spiel.
Ja, der grausame König Sultan Schahriar hat ja geschworen, jede Nacht eine neue Frau zu heiraten und sie nach vollzogener Ehe am nächsten Morgen umzubringen. Scheherazade will diesen Fortgang unterbrechen und sie will weiterleben. Und dafür muss sie diesen Mann bei Laune halten mit ihren Geschichten. Da ist die Erotik ein gutes Mittel. Und es sind fantasievolle Geschichten, in denen dann auch mal ganz Geistwesen aus der islamischen Mythologie auftauchen, Ifrite und Dschinns, also Dämonen. Und natürlich kommen auch Haremswächter und Sklavenhandel vor, sind definitiv keine Geschichten für Kinder. Einige Szenen sind auch ziemlich brutal. Da wird dann auch mal eine Frau fast zu Tode geprügelt. Man war da früher nicht zimperlich. Was ganz modern klingt, es schlüpfen manche auch in die Rolle des anderen Geschlechts, um unerkannt zu bleiben. Dieses Verwirrspiel ist offenbar sehr beliebt. Und oft ist der Weg bis zu einer Vereinigung der Liebenden ja auch sehr lang und steinig.
Erfährt man denn auch irgendetwas über den Kontext?
Also das ist im Hörbuch natürlich schwieriger als im gedruckten Buch, das mit einem umfangreichen Nachwort und Glossar ausgestattet ist. Da erklärt Claudia Ott zum Beispiel auch sehr detailliert, wie sie mit den Reimen umgegangen ist, mit dem Versmaß. Oder was sie gemacht hat, wenn in den alten Manuskripten Seiten fehlten und wo sie abgewichen ist von der wörtlichen Übersetzung. Da erfahren wir auch mehr von der Entstehung und Zusammenstellung der Geschichten. Von dieser Frau Scheherazade, die eine sehr berühmte Erzählerin war, heißt es, dass sie sehr belesen war. Sie hat auf einen reichen Fundus offenbar an Geschichten zurückgreifen können und sie konnte wohl auch sehr viele der Gedichte, die wir da hören, auswendig, genauso wie Zitate von Richtern und Königen. Diese ganze einordnende Geschichte fehlt natürlich im Hörbuch, das sich ganz auf die Geschichten selbst konzentriert. Wer sich also wirklich intensiv mit Tausend und einer Nacht befassen möchte, der sollte sich auch das Buch noch dazu holen. Beides Hörbuch und Buch sind sehr schön gestaltet und am nächsten kommt man den Geschichten natürlich, wenn man sie hört, so wie sie ja eigentlich ja auch früher weitergetragen wurden, mündlich.
Also entweder Hörbuch hören oder vorlesen lassen.
Genau.
Vielen Dank, Doris Renk. Wir sprachen über Tausend und eine Nacht, das Buch der Liebe aus dem Arabischen und herausgegeben von Claudia Ott. Als Buch ist es erschienen im Verlag C.H. Beck. Als Hörbuch ebenfalls bei Beck und vorgetragen wird es von Claudia Ott und Omid Paul Eftekari. Es sind 4 MP3-CDs, knapp 20 Stunden Hörerlebnis und es kostet ebenfalls wie das Buch 32 Euro. Live kann man Claudia Ott und Omid Paul Eftekari übrigens mit den Liebesgeschichten in der Hörbuchnacht erleben. Die findet statt jetzt am 22. Oktober ab 20 Uhr im Sendesaal des Hessischen Rundfunks. Weitere Informationen dazu gibt es auf hr2.de und der Vorverkauf hat bereits begonnen. Wir kommen jetzt in der Hörbuchzeit in hr2 Kultur zu einem Hörbuch von Rudolf Dietzen, besser bekannt als Hans Fallada. Hans Fallada hat von 1893 bis 1947 gelebt. Er war unter anderem Hofinspektor, Buchhalter, Adressenschreiber, Annoncensammler, Verlagsangestellter und Romanautor. Weltbekannt wurde er durch Kleiner Mann, was nun?, einem Roman aus dem Jahr 1932. Und sein letztes Buch hieß Jeder stirbt für sich allein. Ins Studio gekommen ist Dorothee Meyer-Karweg.
Hallo.
Vor einiger Zeit wurden ja jetzt neue Texte von Hans Fallada entdeckt. Sie erschienen 2021 im Aufbau Verlag und jetzt auch als Hörbuch im Verlag Hörkultur. Wo und wie wurden diese Texte denn gefunden?
Ja, diese Texte wurden in Gerichtsakten gefunden und zwar von Professor Dr. Med-Johanna Preuß-Wössner, der Leiterin der Rechtsmedizin am Uniklinikum Schleswig-Holstein. Und zwar steckten sie in einem Gutachten von dem Gerichtsmediziner Ernst Ziemke. Der musste in den 20er Jahren Fallada, also Rudolf Dietzen, psychiatrisch untersuchen, um dessen Schuldfähigkeit zu beurteilen. Fallada war ja strafrechtlich immer mal wieder in Erscheinung getreten. Es begann mit Töten auf Verlangen. Er hatte seinen Freund umgebracht. Auf dessen Verlangen, wie gesagt. Dann ging es um Unterschlagung und später schießt er noch auf seine Ex-Frau. Ziemke hat akribisch gearbeitet und auch eben Erzählungen von Fallada aufbewahrt. Die Akten wurden dann später archiviert und dann auch mal ausgelagert, aber dann nicht unter Falladas Namen abgelegt, sondern thematisch nach dem Paragraphen. Im Gutachten ging es um die Schuldfähigkeit des Angeklagten. Deswegen waren die Texte schwierig zu finden, aber Johanna Preuß-Wössner hat es geschafft und das ist natürlich großartig.
Um was geht es denn in diesen Texten?
Es sind 5 Erzählungen. In 3 geht es um Frauen, die heißen Lili, Marie und Tilde. Und in den beiden anderen um 2 männliche Außenseiter, Pock und Robinson. Und die beiden haben schon ziemliche Ähnlichkeiten mit Rudolf Dietzen. Also beide landen im Gefängnis und Pock, wie der Autor selbst, auch wegen Unterschlagung.
Bleiben wir doch erstmal bei den Geschichten über die drei Frauen. Um was geht es da bei den Frauen?
um Themen, die damals eigentlich recht selten literarisch aufgearbeitet wurden. Es geht zweimal um Vergewaltigung und einmal um eine, ja, heute würde man sagen, toxische Beziehung. Also in der ersten titelgebenden Geschichte Lilly und ihr Sklave geht es um die zu Anfang 14-jährige Lilly, so ein verzogener Teenager, würde man heute sagen. Sie geht gern auf Bälle, spielt mit den Männern, tanzt die Nächte durch. Doch auf einem der Feste geht das Spiel schlecht aus. Wir hören mal rein, es liest Jennifer Antoni.
Ein Tanz noch und noch einer. Es gibt keine Müdigkeit. Es singt in ihr vom Fliegen. So fliegt sie. Es ist alle Leichtheit der Welt, es ist wie das andauernde gläserne Klirren der Heuschrecken im Sommer, es ist Erfüllung, viel mehr als jenes Stehen draußen in einer Nacht, die schon grau wird, und sich küssen lassen. Mit wie vielen stand sie schon hier? Heute? Gestern? Immer? Ewig? Dieser führt sie in ein dunkles Zimmer, nebeneinander auf dem Divan, nah in seiner Wärme, hört sie sein Flüstern, spürt den Arm um sich, die Hand über der Brust, die süße Feuchtigkeit der schluckenden Küsse. Sie fühlt sich zurückgelehnt, hingleitend, ihr Kopf ist so müde. Plötzlich summt alles in ihm, die Welt, Leben und Sein sind ein Fall, der tosend durch ihn stürzt. Nein, nein, es ist nur die Wasserleitung hier nahe bei, man hat sie nicht abgestellt, sie läuft, läuft. Plötzlich bäumt es sich in ihr auf, alles ist schwarz, sie will aufspringen, schreien, sie flüstert tief innen, nein, 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 nicht doch. Und tausend Hände halten sie, tausend Krämpfe in ihrer Kehle, tausend Schmerzen in ihrem Leib und nun ein Schmerz nur, schneidend, messerscharf und Schwärze, immer schnellere Schwärze, immer tiefere Schwärze. Sie fällt, sie fällt.
Jennifer Antoni haben wir hier gehört und das ist ja wirklich eine dramatische Szene, die sie hier beschreibt, aber sie hält sich emotional etwas zurück.
Ja, das hatte mich zu Anfang auch ein bisschen irritiert. Also es klingt fast ein bisschen abgehackt, aber auf lange Sicht eigentlich auch passend. Es ist nämlich geschrieben wie, ja, fast wie so ein medizinisches, psychologisches Gutachten. Da hat was Dokumentarisches. Interessant ist jedenfalls in dieser Erzählung, wie diese Lilly mit dem Erlebten umgeht. Man kann so sagen, sie nimmt eiskalt Rache an den Männern später.
Sie haben auch gesagt, dass es in zwei der Geschichten um Vergewaltigung geht.
Genau, in der zweiten, die heißt Der Apparat der Liebe, da geht es um Marie, die Ich-Erzählerin. Sie ist die kleine Schwester von Violet und diese Violet wird von einer Gruppe Betrunkener vergewaltigt. Sie wird davon schwanger, weiß sich nicht mehr zu helfen und bringt sich auf ziemlich bestialische Art um. Und hier wird beschrieben, welche Auswirkungen dieses wirklich schreckliche Erlebnis auf das Leben der Schwester Marie hat, eben der Ich-Erzählerin. Und dann gibt es die dritte Erzählung mit dem Titel Die große Liebe. Da geht es um die junge Frau Tilde.
Sie stammte aus einer kleinen Stadt, aus einfachem Bürgerhause. Unterdrückt von der rechthaberischen Mutter, tyrannisiert von der älteren Schwester, die klüger und härter als die jüngere war, hatte sie ewig in Angst gelebt. Und das Gefühl war in ihr dicht geworden, dumm und unfähig zu sein, nichts wert. Ihre zarte blonde Schönheit hatten sie durch unmögliche Kleider verschandelt, ihre Demut ausgenutzt, ihre Liebesbedürftigkeit verachtet. Immer hatte sie mit Furcht vor Strafe im Dunkeln gestanden, und war sie einmal straffrei, lag wie ein Alp auf ihr die Furcht vor den anderen. Nun aufs Seminar gekommen, war sie zum ersten Male frei. Ein ans Dunkle gewöhntes Auge versuchte blinzelnd ins Licht zu schauen. Lieber noch barg sie es im Schatten des Jünglings neben sich. Er wusste von Segeln und Schwimmen, von Hasenjagden und wilden Reiterfesten. Am liebsten wäre er Seemann geworden, aber das hatte man zu Hause nicht gelitten. Nun werde ich Schiffe bauen. Er war so stark, aber er war auch fein. Er verstand gut, wenn sie ihm die kleinen, großen, immer noch nicht überwundenen Unglücksfälle ihrer Kinderzeit erzählte, warum ihr Lächeln noch weich und gewinnend war, über Tränen hinweg, auf die seinetwillen verzichtet wurde.
Tja, die 17-jährige Tilde und der ebenso alte Fritz, die verlieben sich tatsächlich, obwohl sie streng religiös und voller Angst ist und er eher so ein Atheist und Freidenker. Und trotz dieser Ungleichheit heiraten sie dann. Und wie dann aus Liebe abgrundtiefer Hass wird und mit welchen Konsequenzen, das beschreibt Hans Faller da auch wieder mit großem psychologischem Gespür. Also man kann sich auch nicht auf eine Seite der beiden schlagen. Beide laden hier Schuld auf sich. Das ist wirklich ganz großartig geschrieben. Ich habe da sehr gebannt zugehört.
Also ist das Hörbuch durchaus eine Entdeckung, die Ihnen offensichtlich gefallen hat.
Ja, nicht nur wegen des Inhalts. Das gesamte Hörbuch finde ich lobenswert. Da gibt es nämlich ein ausführliches Booklet, in dem Johanna Preuß-Wössner, eben die Leiterin der Rechtsmedizin der Uniklinik Schleswig-Holstein, schreibt, wie die Texte gefunden wurden. Außerdem gibt es darin Kurzbiografien zu Autor, Sprecherin und auch der Regisseurin Dr. Clarisse Cosset. Das ist einfach alles ziemlich vorbildlich. Und die Geschichten selbst finde ich hochinteressant. Sie zeigen eine Gesellschaft Anfang des 20. Jahrhunderts, also eine große Umbruchssituation, was Religiosität, Moral und gesellschaftliche Normen angeht. Alles zusammen wirklich eine große Hör- und Kaufempfehlung.
Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Wir sprachen über Lilly und ihr Sklave von Hans Fallada, gelesen von Jennifer Antoni. Es sind 6 CDs, knapp 5 Stunden Hörzeit zum Preis von 16 €. Und erschienen ist dieses Hörbuch im Verlag Hörkultur. Zur See, so heißt das Hörbuch von Dörte Hansen. Und da werden wir jetzt wohl gleich in ihre Heimat entführt, denn Dörte Hansen wurde in Husum geboren 1964 und lebt heute mit ihrer Familie in Nordfriesland. Sie hat Linguistik studiert und arbeitete als NDR-Redakteurin und Autorin für Hörfunk und Print. Ihr Debütroman »Altes Land« erschien 2015 und wurde ein großer Erfolg, ebenso wie ihr zweiter Roman »Mittagsstunde«. Er wurde zum Beispiel mit dem Rheingau-Literaturpreis sowie dem Grimmelshausen-Literaturpreis ausgezeichnet. Dörte Hansens neuer Roman, der jetzt auch als ungekürzte Lesung erschien, heißt »Zur See«. Und damit scheint ja wohl der Ort des Geschehens gut umrissen. Wo spielt denn der Roman, Dorothee Meyer-Karweg?
Er spielt nicht auf dem Meer, aber am Meer, auf irgendeiner Nordseeinsel, die hier nicht benannt wird. Da kann man selber dann mal raten, welche das sein könnte. Und im Mittelpunkt steht die Familie Sander, die seit fast 300 Jahren auf dieser Insel lebt, in einem der schönsten Häuser des Ortes, redgedeckt mit so einem pittoresken Zaun aus Walknochen rund um den Garten, rote Ziegel und so weiter.
Also das klingt schon sehr idyllisch. Liege ich da richtig oder trügt die Idylle?
Die Idylle trügt natürlich, sonst wird es kein guter Roman. Im Mittelpunkt steht die Mutter der Familie, Hanne Sander, verheiratet mit Jens. Und die Kinder sind Rickmer, der Älteste, Eske, die Mittlere und Henrik, der Jüngste. Dazu kommen in dem Roman noch ein paar Randfiguren, beispielsweise Pastor Lehmann, der seinen Glauben verliert und sich selbst als Scharlatan empfindet. Aber hauptsächlich die Familie Sander wird hier begleitet und psychologisch betrachtet.
Was macht denn diese Familie jetzt so interessant, dass Dörte Hansen sie in den Mittelpunkt ihres Romans stellt?
Ja, es geht der Autorin darum zu zeigen, was Insel, Meer und vor allen Dingen auch Fremdenverkehr aus so einer Familie machen. Da ist erstmal der Ehemann Jens, der ist als Kapitän viel auf See. Auch als sein erster Sohn Rickmer zur Welt kommt, ist er nicht bei seiner Frau Hanne. Das führt dann zur ersten Entfremdung und dazu, dass Hanne sich ihr eigenes Leben aufbaut. Und was liegt bei einer Insel näher als der Fremdenverkehr? Also sie hat bald 4 Gästezimmer im Haus. Und zu Anfang saß und aß man immer mit den Gästen zusammen. Das war so ein richtig enges Zusammenleben. Und Hanne, so der Eindruck beispielsweise von ihrer Tochter Eske, kümmerte sich bald mehr um die Gäste als um die eigenen Kinder. In den Sommermonaten würde die Mutter gästisch reden, so drückt sie es aus, und katzenfreundlich sein. Was die Touristen im Haus für die Kinder bedeuteten, da hören wir ein Stück, es liest Nina Hoss.
Morgens vor den Gästen in das Badezimmer schleichen. Mittags erst zum Essen kommen, wenn die Fremden satt auf ihren Gartenliegen dämmerten. Und abends einen Teller Butterbrote aus der Küche holen und verschwunden sein, bevor die Urlauber ihr Abendbrot bekamen. Aber jederzeit parat stehen, wenn die Gäste mal ein Inselkind zu sehen kriegen wollten. Aus der Flasche kommen, wenn es Ansichtskarten in die Post zu bringen gab und Zeitungen zu holen, Sonnenöl zu kaufen, bei den Koffern anzupacken, mal in der alten Tracht ein Lied zu singen oder ein paar Verse in der Inselsprache aufzusagen. Niemals mit den Augen rollen, wenn die Gästekinder mit den Inselkindern spielen wollten, Kameraden brauchten, um im Sand zu graben oder Krebse aus der See zu keschern. Kein Theater machen, wenn ein Gast sich einen Inseljungen zur Gesellschaft auserkoren hatte. Jedes Jahr 4 Wochen Leibesübungen am Strand und lange Wanderungen durch die Dünen mit einem Studienrat, der das Erziehen auch in seinen Ferien nicht lassen mochte.
Inzwischen kommen keine Gäste mehr, die wollen nämlich heute mehr Komfort und keinen Familienanschluss. Aber da ist diese Familie Sander eben schon ziemlich auseinandergedriftet. Und Mutter Hanne will immer kitten. Gerade steht Henriks 30. Geburtstag an und Mutter Hanne schenkt ihm einen selbstgestrickten Pullover und backt ihm wie jedes Jahr einen Kuchen.
Sie bindet eine Schleife um das Seidenpapier. Dann geht sie in die Küche, um den Kuchen aus der Form zu nehmen. Wenn man den Klotz aus Fett, Kakao und Butterkeksen überhaupt so nennen will. Um ihn zu essen, braucht es die Robustheit eines Kindermagens. Aber Henrik liebt ihn, also kriegt er seinen kalten Kuchen auch in diesem Jahr. Sie hat mit bunten Schokolinsen eine 30 in die Fettglasur geschrieben. Und so albern das auch ist, sie wird ihm noch die 40 in den Kuchen drücken. Und die 50, falls sie das erleben sollte. Und Henrik wird sie, wenn sie ihm die Geschenke gibt, umarmen, wie in jedem Jahr, ganz kurz, sehr fest, als drückte er ein Siegel in ein weiches Wachs. Sie braucht den Kuchen und den Strickpullover dringender als er. Vor allem braucht sie die Umarmung, weil sie sich immer wieder vergewissern muss, dass ihr vergeben worden ist. Er sollte ihre Welt in Ordnung bringen. Darum hat sie diesen Sohn mit Ende 30 noch bekommen. Wunschkind kann ein böses Wort sein, wenn dieses Kind die Wünsche seiner Eltern zu erfüllen hat, als wäre es ein Zauberer. Wenn es die Wut verrauchen lassen soll und die Entfremdung überwinden und einen Mann dazu bewegen, dass er bleibt.
Ja, und diese Wünsche gehen natürlich nicht in Erfüllung.
Was macht das denn jetzt mit diesem Henrik?
Ja, er ist schon ein Sonderling, allerdings ein recht erfolgreicher. Er läuft mit seinem Hund jeden Tag zum Strand und sammelt Treibgut und macht daraus Kunst. Und die wird von den Touristen sehr gern gekauft. Und die anderen Kinder, da ist es so, Tochter Eske ist Altenpflegerin auf der Insel geworden, aber sie trägt so eine ganz große Wut in sich, die sie mit Heavy-Metal-Musik ausagiert und mit sehr vielen Tätowierungen. Und damit, dass sie Touristen mit ihrem Wagen immer wieder von der Straße abzudrängen versucht, also im Sinne von Platz da, ihr habt hier nichts zu suchen. Noch mehr abgedriftet sind Vater Jens und der älteste Sohn Rickmer. Der Vater ist irgendwann von der See zurückgekehrt, lebt aber nun allein als Vogelwart auf so einer vogellagerten Insel. Er ist vollkommen verkaut, sag ich mal. Und Rickmer ist Alkoholiker und verdient sein Geld auf der Fähre zwischen Insel und Festland.
Schafft es denn die Familie am Ende wieder zueinander zu finden?
Also es gibt so kleine Ansätze, wieder zusammenzukommen, aber weniger durch miteinander reden als durch, ja, ich sag mal Resignation. Aber bevor sie wirklich zueinander kommen, geschieht dann einem der Familienmitglieder ein großes Unglück.
Das werden natürlich wahrscheinlich nicht verraten, oder?
Nein.
Jetzt haben wir Nina Host gehört, der ich sehr gerne zugehört habe. Ja. Eine bekannte Film- und Theaterschauspielerin. Sie klingt hier getragen und bedächtig. Ist das für Sie auch der richtige Ton für den Roman?
Ja, also es ist ja so, die Touristen, also wir, kommen hier in diesem Roman nicht besonders gut weg. Da erlaubt sich Dörte Hansen schon mal ein paar sehr feine und gemeine Spitzen. Und da hätte ich mir schon gewünscht, dass Nina Host diese kleinen Gemeinheiten stärker herausgearbeitet hätte. Das hätte der Lesung schon ein bisschen mehr Pfiff gegeben. So musste ich mich erstmal ein bisschen reinhören. Und durch den sehr ruhigen, gleichmütigen Ton gehen die klug angelegten Verschränkungen der einzelnen Lebensgeschichten fast ein bisschen unter. Das ist schade, aber Nina Hoss hat es auch ein bisschen schwer, da der Roman fast keine wörtliche Rede enthält, die ja auch Leben in so eine Lesung bringen würde.
Mhm. Jetzt sind die beiden Romane von Dörte Hansen, die ersten beiden, sehr erfolgreich gewesen. Kann dieser dritte daran anschließen?
Also ich finde schon, er hinkt ein bisschen hinterher. Er zeigt seine Stärke erst beim zweiten Lesen oder Hören. Und die Stärke ist eben der genaue und kritische Blick auf das Leben der durch Tourismus geprägten Inseln, die sich ein wenig zum Disneyland entwickelt haben und was das eben mit so einer Familie machen kann.
Zur See, so heißt das Hörbuch von Dörte Hansen, gelesen von Nina Hoss. Es sind 6 CDs, 7 Stunden Laufzeit zum Preis von 24 Euro, erschienen bei Random House Audio. Und wir kommen jetzt zum Kinder- und Jugendhörbuch. Und dieses Hörbuch wurde auf den ersten Platz der hr2-Hörbuch-Bestenliste für Kinder und Jugendliche im Oktober gewählt. Bunte Schnurrbarttage heißt es. Empfohlen, Dorothee Meyer-Karwig, ist dieses Hörbuch ja für Kinder ab 10 Jahren. Und es stammt vom amerikanischen Autorenpaar Shelley Brown und Chet Morris. Und die beiden haben 4 Söhne und eine Tochter. Bei der Tochter Maddie wurde mit 9 Jahren ein Hirntumor entdeckt. Spielt das hier auch irgendwie eine Rolle?
Genau, das ist auch das Thema dieser Kindergeschichte, die hier von Julia Nachtmann gelesen wird. Das Mädchen heißt auch hier Maddie und es hat auch hier 4 Brüder. Es ist also eine Geschichte mit realem Hintergrund und wird aus der Ich-Perspektive von dieser Maddie erzählt.
Also es ist auf jeden Fall ein belastendes, ernstes Thema.
Ja, aber gut verpackt, denn zu Anfang geht es schlicht um das ganz normale Leben dieser Maddie, die in die 4. Klasse geht, gerne Späße macht und Schnurrbärte sammelt.
Ich habe mich schon gefragt, wie es zu diesem Titel kommt. Also Sie sammelt tatsächlich Schnurrbärte.
Naja, so bunte Spaß-Schnurrbärte zum unter die Nase kleben. Sie würde nämlich auch gern Komikerin, auf jeden Fall Schauspielerin für lustige Rollen und anderes aber auch werden. Die Klasse soll auch gerade verschiedene Theaterstücke aufführen, Hamlet und Romeo und Julia und andere. Die Klasse ist dann auch ganz aufgeregt, wer welche Rolle bekommt. Allen voran die Mitschülerin Cassie. Das ist ein Mädchen, das sich selbst für unwiderstehlich hält und geradezu Hof hält in der Klasse. Jedes andere Mädchen will mit ihr befreundet sein, Maddie zu Anfang auch. Also in dieses normale Umfeld, sag ich mal, ist die Geschichte eingebettet.
Ja, und diese Cassie will ganz bestimmt die Julia spielen.
Ja, genau so ist es. Aber dann entscheiden sich die Lehrerin für Maddie, weil die eben auch sehr gut schauspielern kann. Doch die hat plötzlich körperliche Probleme, also mit ihrem Arm beispielsweise, den sie nicht mehr so ganz kontrolliert bewegen kann, mit ihrer Hand, die sich nicht mehr immer öffnen lässt. Und das irritiert die Eltern natürlich sehr. Sie gehen deswegen mit Maddie in die Klinik. Von Maddies Kopf wird dann MRT gemacht und dann kommt die Ärztin, um die Diagnose mitzuteilen. Wir hören da rein, es liest eben Julia Nachtmann.
Ich muss Ihnen leider sagen, dass Maddie einen Gehirntumor hat. Sie reichte meiner Mom ein Taschentuch. Ein Gehirntumor? Ich schluckte und meine Gedanken rasten. Was war das? Ich schaute zu Mom und Dad hinüber. Dad starrte die Ärztin ungläubig an und auch Mom sah entsetzt aus. Er hat in etwa die Größe von 2,5 Golfbällen, fuhr die Ärztin fort. Golfbälle? Was redete sie da? Da der Tumor gegen Maddies Gehirn drückt, kann sie ihre linke Körperhälfte nicht richtig bewegen. Außerdem hat sich das Sehvermögen ihrer Tochter verschlechtert. Mir war tatsächlich aufgefallen, dass meine Augen hin und wieder Probleme machten. Doch das passierte immer nur, wenn sie müde wurden. Dr. Kwon sprach weiter. Ich werde Sie und Maddie an die Abteilung für Neurochirurgie überweisen. Dort können Sie meine Kolleginnen alles fragen, was Sie wissen möchten. Außerdem wird man mit Ihnen einen Operationstermin vereinbaren. Glücklicherweise wächst der Tumor sehr langsam, deshalb können wir alles in Ruhe angehen. Operationstermin? Bedeutete das etwa, die Ärztinnen wollten meinen Kopf aufschneiden? Die Vorstellung gefiel mir gar nicht.
Tja, das ist natürlich alles ein ziemlicher Schock und die nächsten Tage sind nicht einfach für diese Maddie, die erstmal weiter zur Schule geht und auch erstmal weiter nichts erzählt in der Klasse. Sie probt weiter für die Aufführung, aber die Sorge vor der Operation ist natürlich riesig. Irgendwann erzählt es die Mutter dann der Lehrerin und die Lehrerin in Absprache mit Maddie dann der gesamten Klasse und die Mitschülerinnen und Mitschüler dürfen Maddie jetzt Fragen stellen.
Muss Maddie einen von diesen Krankenhauskitteln tragen, bei denen man von hinten die Unterhose sehen kann? Wollte Caesar wissen. Ein Lachen ging durch den Raum und diesmal stimmte ich mit ein. Hoffentlich nicht, sagte ich. Wirst du nach deiner Operation einen Gehirnschaden haben? Meldete sich Kobe zu Wort. Darauf fiel mir nichts Lustiges ein, denn ich machte mir wirklich große Sorgen. Schließlich hatte Dr. Montoya gesagt, die Frage könnten wir erst nach dem Eingriff beantworten. Maddie wird wieder ganz gesund werden, erklärte Mrs. Barr mit fester Stimme. Und ich hoffte so sehr, dass sie recht hatte. Ich warf einen Blick auf die Wanduhr. Nur noch eine Minute. Viel konnte jetzt nicht mehr passieren. Da hob Cassie den Arm.
Wann ist denn Maddies Operation?
In 2 Wochen, antwortete ich.
Und wann wirst du wieder zur Schule kommen?
Cassies Augen blitzten merkwürdig.
Das weiß ich noch nicht,
antwortete ich. Dr. Montoya hatte gesagt, es könne mehrere Wochen dauern, bis mein Körper wieder normal funktionierte, doch das wollte ich Cassie nicht verraten.
Wenn Maddie zur Aufführung noch krank ist, darf ich dann die Julia spielen?
Wandte Cassie sich an Mrs. Barr.
Tja, diese Cassie ist wirklich unmöglich. Doch die Klasse hält zu Maddie und Cassie manövriert sich mehr und mehr ins Abseits. Aber am Schluss wird sie auch wieder in die Klassengemeinschaft integriert.
Julia Nachtmann liest ja hier und wir haben gerade gehört, dass sie auch gut in die unterschiedlichen Sprechrollen schlüpfen kann.
Ja, Julia Nachtmann ist eine der bevorzugten Interpretinnen des Verlags Hörkompanie. Der Verlag hat seinen Sitz in Hamburg und Julia Nachtmann spielt auch am Hamburger Schauspielhaus. Sie hat die 40 gerade so überschritten, aber sie hat eine durchaus jugendliche Stimme. Auch wenn sie vielleicht ein bisschen älter klingt, natürlich als 10, aber Maddie erzählt ja auch in der Rückschau und Julia Nachtmann kann wirklich gut durch leichte Nuancen allen Personen Individualität geben.
Ja, ist wirklich kein leichtes Thema, aber Sie haben gerade gesagt, das Ganze wird in der Rückschau erzählt, also es geht für Maddie, gehe ich jetzt mal davon aus, gut aus.
Also sie wird erstmal operiert und es zeigt sich, der Tumor ist immerhin nicht bösartig. Trotzdem muss noch eine zweite OP folgen. Die ist noch ein bisschen schwieriger und gefährlicher als die erste. Und daran merkt man, dass das alles auf realem Geschehen beruht. Es geht bislang gut aus, so heißt es in der Geschichte. Im Nachwort steht, das Ereignis war 2014 und bis 2022 ist Maddie gesund geblieben.
Wie fällt denn Ihr Fazit aus? Wie hat es Ihnen gefallen?
Also ich finde schon, das ist eine Geschichte, die gut die Balance hält zwischen einer ernsten Krankheitssituation und einer normalen Schul- und Kindergeschichte. Ich finde, dass der Ton sehr gut gehalten wird zwischen ernst und unterhaltsam und spannend. Das kann man sich wirklich gut anhören, ohne in Depressionen zu verfallen, wie gesagt. Und erstmal geht's ja auch gut aus.
Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Wir sprachen über Bunte Schnurrbarttage von Shelley Brown und Chad Morris, übersetzt von Meritzel Piel, gelesen von Julia Nachtmann. Es ist eine MP3-CD, 4,5 Stunden Hörzeit zum Preis von 17 Euro, empfohlen ab 10 Jahren und erschienen ist dieses Hörbuch im Verlag Hörkompanie. Die Jury der HR2-Hörbuch-Bestenliste setzte das Hörbuch auf den 1. Platz der HR2-Hörbuch-Bestenliste für Kinder und Jugendliche im Oktober. Damit geht die Hörbuchzeit zu Ende und Tschüss sagen heute Doris Renk, Dorothee Meyer-Karweg und mein Name ist Christiane Hillebrand.